Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Free FM auf der 102,6. Heute in der Plattform haben wir einen besonderen Gast. Aufgrund dessen Vorhandensein hier im Studio, wir auch alle ganz brav und lieb sind. Und zwar haben wir hier den Markus Greski von der Polizeidirektion hier in Ulm. Und der ist der Spezialist von der Dienststelle für polizeiliche Prävention. Und jetzt sage ich erstmal Hallo.
Hallo.
Und dann würde ich gerne, dass Sie mal kurz ein bisschen skizzieren, was Sie genau im Rahmen von dieser polizeilichen Prävention machen.
Polizeidirektion Ulm, ist meine Dienststelle. Markus Greski heiße ich, Sie haben mich ja schon vorgestellt. Innerhalb von der Polizeidirektion Ulm ist mein Sachgebiet, sage ich jetzt mal, die polizeiliche Prävention. Und da wiederum die Kriminalprävention. Wir unterteilen uns in Verkehrsprävention und Kriminalprävention. Das heißt, meine Themen sind im Bereich der Kriminalprävention. Ganz verschiedene Themen, die ich da beacker.
Mhm. Das heißt aber nicht, dass das solche Geschichten sind wie, dass sie halt die Vermeidung von, ich sag mal, halt, ganz profanen Straftaten oder sowas und wie die Leute da entsprechend sich verhalten sollen. Das ist jetzt nicht Ihr Schwerpunkt, sondern Ihr Schwerpunkt ist alles im Bereich, was mit der Jugend zu tun hat.
Ja, die Zielgruppe ist schon hauptsächlich die Jugend, also Schüler. Ich bin hauptsächlich in Schulen, aber natürlich auch die Eltern. Und natürlich geht es auch darum, Straftaten zu verhindern. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Das Ziel der Prävention ist es, dass weniger Straftaten passieren. Und in dem Bereich wollen wir aufklären. Natürlich auch in dem Bereich bringt Straftaten zur Anzeige. Wenn ihr was gesehen habt, traut euch was zu sagen, traut euch hinzustehen und anderen zu helfen. Also sprich, Zivilcourage ist auch mit dem Hauptthema, also Straftaten verhindern. Zivilcourage, da geht es eben um verschiedene Themen. Gewalt ist ein Thema, die digitale Welt, Medienkompetenzvermittlung, also Zivilcourage selber. Und noch ein paar andere Themen. Im Suchtbereich bin ich nicht zu Hause, das machen Kollegen von mir. Mhm. In Richtung Mediensucht dann wieder schon ein bisschen. Mhm. Aber da gibt es auch Fachleute hier in Ulm, die da besser drin sind, was die Sucht angeht. Missbrauch von Kindern ist ein Thema, allerdings dann nur für Erwachsene, nur für Eltern. Da arbeite ich mit Kindern höchst selten, weil da eben auch Fachleute ran sollen, unserer Meinung nach. Rechtsextremismus ist ein Thema, wo ich schon Unterricht gemacht habe und Vorträge gehalten habe. Das ist jetzt so mein Gebiet, sage ich jetzt mal.
Okay. Prävention, also gesehen die Vermeidung von Straftaten. Im Grunde genommen können Sie ja an zweierlei Punkten da angreifen. Also eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn Sie sich quasi die bösen Jungs schnappen könnten und denen sozusagen schon im Vorfeld ins Gewissen reden könnten. Aber zum anderen können Sie natürlich, und ich denke mal, das wird vermutlich der häufigere Fall sein, mit den Jugendlichen, die letzten Endes im Zweifelsfall als Opfer quasi betroffen wären, mit denen halt zu reden und die in irgendeiner Weise zu stärken, oder was ist da so Ihre Ausrichtung? Eher Letzteres, oder?
Ja, wir unterscheiden ja in verschiedene Präventionsarten. Die Primärprävention, da ist noch gar nichts passiert. Mhm. Die Sekundärprävention, das sind die, die ja schon Erfahrung gemacht haben mit verschiedenen Themen, leichte Gewalterfahrung vielleicht. Man hat schon mal mitbekommen, dass es Schlägereien gibt, war vielleicht auch am Rande beteiligt, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und dann gibt es die Tertiärprävention. Und das sind die... Ja, da sind die drin, die wirklich schon straffällig geworden sind. Die vielleicht, jetzt bezeichne ich es einfach mal, die es nicht so leicht haben, die schon richtig Probleme haben. Und wir sind eigentlich zu Hause in der Sekundärprävention. Also da ist schon teilweise was passiert, teilweise ist noch nichts passiert. Es sind Tätererfahrungen da, es sind Opfererfahrungen da und in dem Bereich arbeiten wir. Und wir haben natürlich, sage ich mal, Schulen, ich rede halt wahrscheinlich hauptsächlich von Schulen, weil ich hauptsächlich in Schulen bin, da machen wir schon eher Richtung Primärprävention und dann gibt es Einrichtungen, da sind wir aber schon fast in der Tertiärprävention. Also sprich, wir haben mit ganz brave Kinder zu tun und wir haben auch mit ein paar Leute zu tun, Jungs, die schon richtig Erfahrung haben.
Ja, ja.
Schwere Jungs, haben sie gesagt.
Ja, genau.
Die harten.
Ja. Und das Schlimme ist, die schweren Jungs sind vermutlich selber noch nicht mal volljährig.
Ja, das... Natürlich nicht unbedingt, klar. Viele Kinder machen sehr früh Gewalterfahrung. Ja, das fängt ja, fängt bei meinem Thema digitale Welt an. Das fängt ja eigentlich fast schon im Kindergarten an heutzutage. Dass Kinder Gewaltspiele spielen und Gewalterfahrung machen, Gewaltfilme angucken. Es geht ja, es geht schon immer auch so ein bisschen ums Durchsetzen. Das war bei uns auch schon so, aber ich glaube, heute wird sich anders durchgesetzt. Vielleicht, weil man mehr konsumiert, auch mehr in Richtung brutale Gewalt konsumiert. Mhm. War jetzt erst in der Grundschule, in der vierten Klasse. Und in dieser vierten Klasse haben wirklich alle Jungs und auch ein Teil der Mädchen Spiele gespielt, ab 16 und ab 18.
Oh.
Also die heile Welt, die bröckelt da so ein bisschen. Auch die Art der Sachen, die man so konsumiert, das hat sich ja auch drastisch geändert. Das hat sich für uns Erwachsene aber auch geändert. Ich habe vor kurzem einen Film angeschaut, der war 1993 ab 18. Und ich schätze mal, der wäre heute ab 12. Also da wird man heute drüber lachen.
Okay.
Und die Art der Unterhaltung, nenne ich es jetzt einmal, ob das jetzt Spiele sind am Computer und an der Konsole oder Filme, Fernsehen, das hat sich schon geändert.
Ist brutaler geworden. Ist alles diese Verrohung der Gesellschaft, ist also für Sie im Grunde genommen täglich dort schon abzusehen?
Naja, fangen wir bei den Nachrichten an. Das war früher ein Ding der Unmöglichkeit, dass man bei einem Erdbeben zum Beispiel mit der Kamera auf Leichen gehalten hat, die aus den Trümmern gezogen wurden. Das ist halt normal, dass man das in Nachrichten sieht. Das konsumieren wir Erwachsene und stumpfen da ab. Und die Kinder stumpfen natürlich mit ab, ja klar.
Wo Sie gerade sagten, mit den Spielen, dass halt Viertklässler da Spiele ab 16 oder 18 fröhlich zwischen haben, haben Sie den Eindruck, dass die Eltern das da gar nicht mitkriegen? Oder haben Sie den Eindruck, dass die Eltern das zwar mitkriegen, aber dass denen das relativ egal ist?
Also dass das in der vierten Klasse an der Tagesordnung ist, das soll jetzt nicht rüberkommen. Das war schon was Besonderes in dieser Klasse. Aber jetzt sage ich mal, in einer Schule in Ulm, oder in größeren Gemeinden wie Langenau, Ehingen oder so, in der fünften Klasse, sechsten Klasse, da haben die Erfahrung gemacht mit den Spielen. Und jetzt frage ich die Kinder natürlich auch, wo habt ihr das her? Und da ist eben alles dabei. Ganz oft sind es die Eltern, die das den Kindern kaufen, teils aus Unwissenheit, teils ist es denen egal, weil sie es vielleicht auch selber spielen, teils sind die älteren Geschwister, Verwandtschaft und teilweise lassen die Kinder sich das auch besorgen, also bezahlen vielleicht Leute dafür, dass sie denen das kaufen. Aber ich höre das schon oft. Meine Eltern wissen, dass ich das spiele. Mein Papa spielt mit. Das höre ich leider oft.
Das ist eigentlich erschreckend.
Eigentlich ist es erschreckend,
ja.
Wie gesagt.
Weil ich sag mal, es geht ja nicht um 15-Jährige, die Spiele für 18-Jährige spielen, sondern das ist ja eine ganz, ganz krasse Diskrepanz, die sich da auftut.
Also im Bereich digitale Welt rede ich jetzt mal hauptsächlich von Sechstklässlern. Da bin ich drin. Das machen wir in der sechsten Klasse und die kriegen es oft von den Eltern. Wie gesagt, spielen auch mit den Eltern diese Spiele. Jetzt kommt es natürlich auch wieder auf die Schule an. In manche Schulen ist zum Beispiel ein Sportschwerpunkt, Musikschwerpunkt. Da merkt man schon Unterschiede. Kinder, die viel Musik machen, die viel Sport machen, die haben keine Zeit für sowas. Weniger Zeit für sowas. Und da spielt man vielleicht andere Spiele. FIFA, Fußballsimulation. Spielt fast jeder. Ist das beliebteste Spiel letztes Jahr gewesen. Und bei mir auch ein beliebtes Spiel.
Also war eigentlich traurig, anstelle halt, dass Sie selber Fußball spielen gehen, spielen Sie Fußball halt an der Konsole oder sowas?
Weil die auch oft beides machen.
Okay.
Die machen oft beides. Okay. Also es gehört dann eben mit dazu, dass man auch dieses FIFA spielt.
Okay, gut. Ja, weil das ist nämlich halt auch das, was ich dachte. Ich sage, früher war jeder in einem Sportverein. Heute gibt es so viele Kinder, die mit Sportvereinen überhaupt gar keinen Kontakt mehr haben. So nach dem Motto, Fußball spielen ist uncool oder keine Ahnung. Und da haben die sich natürlich früher auch entsprechend, sage ich mal, ein bisschen abreagieren können und ihre Energien halt wirklich dann auf dem Platz oder in der Halle lassen können. Und heute hocken sie im Kämmerlein und ballern oder was auch immer.
Ja, wobei man das schon vor vielen Jahren gesagt hat, dass das nachlässt, dass Kinder in Sportvereinen sind. Also zu meiner Zeit, als ich jung war, das ist ja schon ein paar Tage her, bin jetzt 46 Jahre alt, da war auch schon so eine Abwanderung vom Fußballverein ins Fitnessstudio zum Beispiel. Da kann man kommen und gehen, wann man will. Im Fußballverein hat man feste Zeiten, man muss ins Training kommen, die Kickschuhe müssen geputzt sein. Also da wurde ein bisschen...
Der Trainer ist streng.
Der Trainer ist streng. Für mich ist Fußballtrainer sein auch ein Stück weit Wertevermittlung und natürlich Erziehung. Mhm. Und das hat man im Fitnessstudio nicht. Aber es ist eigentlich ganz interessant, die Jungs, Sie haben vorher von den schweren Jungs gesprochen, die Jungs, wo man da meint, die würden das nicht tun, weil Die hocken nur vor der Konsole, gerade die sind eigentlich noch in Fußballvereinen und zeigen da ja, schon Disziplin und genießen das Zusammengehörigkeitsgefühl in, sag mal, Fußballvereinen. Es gibt viele Vereine, ja. Aber eben Mannschaftssport heißt ja auch Zusammengehörigkeit und Kameradschaft. Und das sind viele, viele Kinder, die ja eben auch spielen. Also weiß nicht, ob es Problemkinder sind, aber vielleicht meint man immer, das wären welche.
Okay. Ja, gut. Sehr interessantes Thema. Wir machen jetzt mal ein bisschen Musik und dann kommen wir gleich vielleicht dann wirklich mal zu dem Punkt. Sie hatten es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, halt digitale Welt. Ich denke mal, das ist etwas, was momentan doch sehr, sehr massiv überall reinspielt und auch zum Teil Probleme bereitet und auch mit Sicherheit die Eltern beschäftigt. Da gucken wir dann gleich mal ein bisschen näher rein. Herzlich willkommen zurück zur Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Anja Schulz, vor mir ist der Markus Greski und der erzählt uns heute was zu einem ganz, ganz wichtigen und brandaktuellen Thema, eigentlich schon ziemlich lange brandaktuell und es wird auch nicht weniger aktuell, nämlich der polizeilichen Prävention, speziell auch im Bereich von Schülern und Jugendlichen. Da haben wir jetzt gerade schon mal ein bisschen was gehört. Stichwort kam schon mehrmals, die digitale Welt. Eine Frage hätte ich aber erstmal noch. Und zwar, Sie haben ja gesagt, dass Sie zum Beispiel viel mit Sechstklässlern und Ähnlichem zu tun haben. Und im Grunde genommen muss man doch mit denen ja ganz anders umgehen als mit Erwachsenen. Haben Sie eigentlich noch eine zusätzliche pädagogische oder psychologische Ausbildung bekommen, bevor Sie halt jetzt in diesen Bereich in Ihrer Dienststelle halt so ganz eingestiegen sind?
Also wenn ich jetzt sagen würde, pädagogische Ausbildung wäre es vermessen. Also, es findet mal eine Auswahl statt von Kollegen, die sich zu so einer Dienststelle wie die Prävention bewerben. Da guckt man schon, ob die Kollegen geeignet sind. Dann muss man selbstkritisch sein und vielleicht das auch mal ausprobieren, ob man mit Kindern kann. Das wusste ich vorher, weil ich viele Jahre in der Fußball-Jugendarbeit gearbeitet habe. Pädagogische Ausbildung heißt, wir waren da schon fortgebildet. Wir waren fortgebildet, aber ich kann jetzt nicht behaupten, wir hätten eine pädagogische Ausbildung. Mhm. Wir sind Polizisten, das sind wir, das bleiben wir. Und natürlich ist es wichtig, dass man mit Kindern und Jugendlichen umgehen kann. Mit Erwachsenen natürlich auch, weil wir machen ja Vorträge für Erwachsene auch.
Mhm. Sie sagten das ja gerade, Sie sind also viel in Schulen. Das heißt, zum einen, sage ich mal, quasi tagsüber gehen Sie hin und versuchen den Kindern entsprechende Werte oder Haltungen oder Einstellungen oder auch irgendwie so ein Rüstwerk zu vermitteln, aber am Abend gibt es dann halt auch Vorträge für die Eltern, oder?
Also nicht jeden Abend, ich mache so etwa 20, 25 Elternabende im Jahr, fast alle zum Thema digitale Welt, wobei da das Thema Gewalt mit reinspielt. Und wichtig ist das deshalb, weil ich den Eltern zum einen einen Abriss gebe, was ist in den Klassen so an der Tagesordnung. Also ich nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Kinder da verrate. Dieses Kind spielt ein Spiel ab 18, das mache ich nicht, aber ich gebe so einen Abriss. Dass zum Beispiel in alle sechste Klassen festgestellt worden ist, dass die Kinder viel spielen. Das sage ich den Eltern. Und ich sage auch den Eltern, das ist mir mit das Wichtigste, dass die Erziehung im Elternhaus liegen muss. Das kann man nicht abschieben an den Kindergarten, an die Grundschule, an die weiterführende Schule, die Eltern müssen gucken, was da läuft. Und viel wird in den Schulen natürlich gemacht, aber das reicht halt nicht aus. Das reicht nicht aus, mir als Eltern. Das ging mir ja genauso, wir müssen uns mit den Themen beschäftigen. Sonst kommen wir da nicht hin. Ich kann nicht über Facebook was sagen, wenn ich da nicht drin bin und ich kann nicht über irgendwelche Ballerspiele was sagen, wenn ich es nicht selber spiele. Ich muss das ausprobieren. Gerade wenn ich mit 8, 9, 10 Klässlern rede, über Spiele, die stellen mir 2, 3 Fragen und wenn ich da nichts weiß, reden die mit mir nicht mehr. Aber weil ich eben auch spiele und ganz viel spiele ich einfach nur, weil ich was über das Spiel wissen will. Also ich sage jetzt nicht, dass mir jedes Spiel gefällt. Im Gegenteil. Aber man muss was wissen. Das reicht eben nicht, wenn ich da mal jemand über die Schulter schaue, meiner Meinung nach.
Das heißt also, in einer ganz geheimen Stunde kommen die Schüler dann auf Sie zu und sagen, hör mal, im Level 7, wie kriege ich denn das rote Haus da?
Nee, die sind besser als ich. Die Tipps kriege ich von den Schülern, wie man was machen kann. Ich werde ab und zu mal rausgefordert, aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht, das erspare ich mir, sonst wäre ich gefrustet. Die sind natürlich besser als ich, ist doch klar.
Gibt es eigentlich irgendeine Erklärung für dieses Phänomen, dass gerade halt mit den Spielen und ich sage jetzt mal vor allen Dingen halt mit solchen Ballerspielen oder was auch immer, dass das halt wirklich so ein stark jungslastiges Phänomen ist?
Also die noch aktuelle Befragung sagt, 50% der Jungs spielen Gewaltspiele und 10% der Mädchen. Das ist eigentlich immer gleich geblieben. Es sind tatsächlich weniger Mädchen, wobei ich glaube, dass das mehr geworden sind. Das ist so mein Gefühl. Ich befrage die Schüler immer zum Medienkonsum. Und ich glaube, die Mädchen, die ziehen da auch langsam nach, aber nicht so krass. Und warum das ein Jungsthema ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe da auch so eine Vermutung. Das fängt in der Erziehung an, dass man zu Jungs ganz, ganz oft sagt, und das kennen wir ja alle, du darfst dich ruhig auch mal wehren. Hau dem doch auch mal eine rein. Das hören sich Jungs an und die Mädchen, die hören sich an, du lass sie da nicht drauf ein, gehst lieber weg. Das wäre eigentlich gut, wenn man das zu Jungs aussagt. Also Jungs wachsen anders mit Gewalt auf. Wir sind ja ganz anders, wir Jungs, als Mädels, klar. Reagieren da vielleicht auch anders. Es geht oft ums Messen, es geht ums Durchsetzen und das wird in den Spielen natürlich auch gemacht. In den Spielen ist man einfach auch deshalb so tief drin, also die tief drin sind, weil sie da Herr über die Situation sind. Sie steuern den Charakter und entscheiden über letztendlich Leben und Tod in den Spielen. Und das ist das, was die Sachen gefährlich macht bei Kindern und Jugendlichen, die zu viel spielen. Die meisten spielen halt einfach, also wir dürfen jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, die meisten spielen halt einfach und finden das Spiel toll und da gibt es wirklich Argumente dafür. Technik, Grafik, Handlung, das kann alles wahnsinnig spannend sein. Und es gibt viele Spiele, und ich möchte jetzt nicht verherrlichen, diese Spiele, aber es gibt viele Spiele, die sind wirklich ganz toll gemacht und wahnsinnig spannend. Und natürlich darauf ausgelegt, dass man dranbleibt, und die Kinder bleiben dann natürlich auch dran.
Klar. Aber daher kommt natürlich auch dieses Suchtpotenzial, was die Spiele ja in sich tragen. Natürlich. Wie würden Sie das einschätzen? Wie hoch ist wirklich der Anteil der Kinder, die da halt echt schon schier süchtig nach sind?
Das ist ganz arg schwierig, weil ich glaube, dass es da eine unwahrscheinlich hohe Dunkelziffer gibt. Ich meine, wer gibt es schon gern zu, dass er wegen irgendwas süchtig ist? Da fangen wir ja mal an. Ne? Die Spiele sind teils auf Sucht getrimmt, logisch, teilweise über Belohnungssysteme. Es gibt Psychologen, die arbeiten für diese Firmen, um rauszufinden, wie halte ich den Spieler am Spiel.
Klar. Das ist ja eigentlich recht perfide.
Ja, es geht auch ums Geld verdienen, muss man ja klar sagen. Ein Spiel zum Beispiel, das World of Warcraft kennt jeder, ist kein schlimmes Spiel, kein brutales Spiel, aber damit wird Geld verdient. Also muss ich mir überlegen, wie halte ich Spieler an dem Spiel? Und da lassen sich Psychologen über das Belohnungssystem zum Beispiel Sachen einfallen, klar. Ich glaube, die Kinder sind einfach fasziniert von der Erwachsenenwelt, erst einmal. Man sagt ja zu den Kindern auch immer, wart endlich erwachsen. Das kennen wir alle, den Spruch. Und jetzt überlegen sich Kinder und Jugendliche natürlich, wie werde ich erwachsen? Was dürfen Erwachsene? Erwachsene dürfen solche Spiele spielen, die dürfen rauchen, die dürfen Alkohol trinken. Also wird das natürlich interessant. Ne? Das wird natürlich interessant. Wahnsinnig interessant wird es dann nur, wenn es verboten ist. Dann probiert man das mal aus und dann bleibt man dran hängen. Viele Jugendliche, wahrscheinlich wahnsinnig viele Jugendliche, probieren sowas mal aus und sagen, oh, nee, ist doch nicht so meins. Und jetzt muss man ja auch unterscheiden, nicht jedes Ballerspiel, nicht jedes Gewaltspiel ab 16 oder 18 ist gleich. Da gibt es wahnsinnige Unterschiede in der Brutalität, teils von den Bildern her, teils von der Sprache. Wir haben ja bei uns nur diese Altersbeschränkungen, die gut und wichtig sind. Und bei uns in Deutschland wird in den Spielen einiges gekürzt, was in anderen Ländern nicht gekürzt wird. Ich habe vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, ein amerikanisches Spiel zu spielen. Call of Duty Black Ops 2, amerikanische Version. Und da, wo beim deutschen Spiel ausgeblendet wird, hält beim amerikanischen Spiel, jetzt sage ich so salopp, da hält die Kamera noch drauf, wie die Machete zum Beispiel in den Kopf reinfährt. Und da gibt es schon Unterschiede. Und jetzt sage ich es nochmal, die Eltern müssen gucken, dass sie an ihre Kinder rankommen. Was spielt mein Kind? Warum spielt mein Kind das? Spielt mein Kind vielleicht eine amerikanische Version oder aus einem anderen Land die Version, weil die noch brutaler ist? Warum spielt mein Kind die Version, die noch brutaler ist? Reicht diese Brutalität im deutschen Spiel noch nicht aus? Da müssen die Eltern ran.
Aber da brauchen die Eltern ja richtiges Fachwissen eigentlich. Also die müssen ja nicht nur überhaupt mitkriegen, was ihr Kind da spielt, sondern müssen das dann sogar auch noch irgendwie werten können.
Ja, jetzt wird es schwierig. Ne? Eigentlich sollten sie die Spiele ausprobieren. Wenn man nur zuguckt, dann spielt natürlich so ein Kind so ein bisschen die Elternfassung. Ne? In den Spielen heute kann man rumlaufen, wie man will, wo man will. Da kann man einen Kaffee trinken gehen, man kann zum Bowling gehen, bevor der nächste Mordauftrag kommt. Aber Es gibt Möglichkeiten im Internet sich zu informieren, zum Beispiel über YouTube. YouTube ist nicht nur eine Musikspielplattform, sondern eine geniale Suchmaschine für alle möglichen Themen. Zum Beispiel, wie stricke ich die Ferse einer Socke? Das wird einem dann da gezeigt und natürlich wird einem auch gezeigt, wie geht dieses Spiel ab? Da sitzen Spieler, die filmen sich selber beim Spielen und veröffentlichen das in YouTube.
Als Video-Tutorials.
Ja, genau. Ja. Also teils, um natürlich zu zeigen, hey, ich bin der Coolste. Schau mal, was ich in dem Spiel alles kann. Andererseits auch, um Leute zu lehren, sage ich jetzt mal. Hier, ich habe eine Lösung für dich. Guck dir das an und dann hilft dir das weiterzukommen. Mhm. Und da können auch Eltern natürlich schauen, was ist in dem Spiel eigentlich los, wenn sie es nicht selber spielen wollen.
Mhm. Na gut. Also die Sache mit den Spielen, sage ich mal, ist ja im Grunde genommen in erster Linie etwas, was die Kids selber betrifft und, sage ich mal, innerlich mehr oder minder halt in erster Linie auf sie bezogen Auswirkungen hat, insofern sie natürlich nicht jetzt rausgehen und meinten, sie müssten jetzt irgendeine Splatter-Szene auch draußen nachstellen. Eine andere Geschichte wird es ja dann halt, wenn man in die entsprechende Medienwelt geht und sich solche Geschichten anguckt, halt wie Mobbing auf YouTube, auf Facebook oder ähnliche Geschichten. Ich denke mal, das ist dann schon etwas, wo halt die schädlichen Folgen für die entsprechenden, ich sage jetzt mal Opfer, viel, viel schlimmer sind oder viel, viel breiter gefächert einfach sind, oder?
Ja, jetzt sind wir bei einem ganz schwierigen Thema. Mobbing ist ein wahnsinnig großes Thema. Zu Mobbing gehören ganz viele Straftaten. Wir können natürlich als Polizisten nicht sagen, wie viel Mobbing gibt es. Das können wir nicht sagen, weil das so nicht erfasst wird. Ganz, ganz selten werden da Anzeigen erstattet. Aber schon auch ein hochinteressantes Thema.
Gut, zu dem hochinteressanten Thema kommen wir dann gleich nochmal näher zurück, weil gerade Facebook ist natürlich in aller Munde und ein Riesenblock. Aber davor haben wir jetzt dann erst doch nochmal ein bisschen Musik. Herzlich willkommen zurück bei der Plattform von Radio Free FM auf der 102,6. Wir haben heute ein interessantes Thema, was viele Familien tagtäglich beschäftigt. Und als Spezialist dazu haben wir bei uns den Markus Greski von der Polizeidirektion in Ulm. Und wir waren gerade so bei dem ganzen Thema Ballerspiele und Co. Und jetzt halt haben wir den Weg aus dem Kinderzimmer raus in die Gesellschaft, in den Freundeskreis angetreten, im Hinblick auf Facebook und sonstige Phänomene. Und heutzutage ist das ja auch ganz einfach. Das kann man ja wirklich mit seinem Smartphone alles mitnehmen. Also ich trage mein Facebook in meinem Smartphone gleich mit.
Da trägt man alles Mögliche mit in dem Smartphone. Smartphone ist ein Computer, das wissen wir alle. Und mit dem Computer kann man alles machen, was man mit einem richtigen Computer auch machen kann. Das heißt, wenn Eltern ihre Kinder ein Smartphone kaufen, dann kaufen die Eltern in der Regel Internet. Wenn sie keine Internet-Flat haben, dann kommen die Kinder irgendwie über WLAN rein, wenigstens zu Hause. Und wenn es das da nicht gibt, dann gibt es in Ulm genug Möglichkeiten, unsichere WLANs zu finden, wo die sich einwählen können. Hat mir neulich jemand erzählt, da gibt es eine Stelle, da setzt die sich immer hin, da kann sie sich einwählen. Also das Internet ist dabei. Wenn das Internet dabei ist, ist natürlich auch Internetkommunikation dabei. Wir reden über Facebook natürlich, über WhatsApp auch. Wer ein Smartphone hat, nutzt Apps, klar. Und das ist natürlich dann auch eine tragbare Spielekonsole. Das heißt, die Spiele sind auch da. Und deswegen wird in vielen Schulen darüber diskutiert, sollen wir eigentlich in Zukunft das Smartphone in der Schule verbieten? Weil die Möglichkeiten mit dem Ding natürlich wahnsinnig groß sind.
Wie hoch ist denn der Prozentsatz der Schüler, die wirklich ein Smartphone haben?
Also sind wir wieder bei der 6. Klasse, da kann ich sagen, weil wenn wir da, ich habe es vorher schon gesagt, die Kinder befragen. Und jetzt sage ich mal eine Zahl, wir sind bei Smartphones inzwischen durch alle Schulen bei 50-70%. Und in manchen Klassen ist es so, dass 80-90% WhatsApp nutzen. Teilweise dann nicht auf dem Smartphone, sondern eben auf einem zum Beispiel iPod Touch. Eigentlich ein Musikabspielgerät, aber mit dem kann man ja inzwischen auch ins Internet gehen, kann sich Apps runterladen, man kann Spiele drauf spielen und.
So ein iPod Touch ist ja aber auch nicht ganz günstig.
Ich weiß nicht, was das kostet, weil ich mir sowas noch nie gekauft habe. Aber
Und da müssen Sie, also so eine Internetflat oder sowas muss man doch dann da auch haben, oder?
Ja, Internetflat beziehungsweise wieder über WLAN. Klar, in der Schule spielt das WLAN dann natürlich keine Rolle, weil das nicht zur Verfügung steht. Aber die Spiele, die man da über WLAN draufladen kann, kann man ja in der Regel auch offline spielen. Mhm. Ne? Das sind jetzt dann nicht die berühmtesten und tollsten Spiele vielleicht, aber so Ablenkungsgeschichten, alle mögliche Arten von Spiele. Wie gesagt, die lädt man sich dann über WLAN da drauf und kann die auch spielen, wenn man nicht am Netz ist. Das lenkt natürlich wieder ab. Klar, die Jungs, die da so ein bisschen gefährdet sind, wir haben ja vorher gesagt, eher Jungs zocken, Mädchen ein bisschen weniger. Also die Jungs, die da gefährdet sind, die sind dann mit Sicherheit schon lang vor der Pause im Spiel und lang nach der Pause noch im Spiel, denke ich mir.
Das heißt, die Lehrer kämpfen da auch gegen Windmühlen?
Ja, jetzt hat man sich Gedanken gemacht, ob man Handy zulassen soll an der Schule oder nicht. Und inzwischen geht es nicht mehr ums Telefonieren. Es geht auch nicht ums Musikhören. Es geht einfach um die Smartphone-Nutzung. Manche Schulen wollen es verbieten. Das ist aber ein ganz schwieriges Thema. Neulich beim Elternabend, den ich gemacht habe, war eine heftige Debatte. Die einen haben gesagt, lass uns doch vernünftig sein. Wir geben unsere Kinder normale Telefone mit, damit sie im Notfall anrufen können. Wobei das meiner Meinung nach, wenn ich das so sagen darf, ein Quatsch ist, weil die Dinger müssen aus sein in der Schule. Also man kann eh nicht telefonieren, wenn was Wichtiges ist, ist nach wie vor das Sekretariat besetzt. Man kann das Kind erreichen, wenn man das unbedingt erreichen möchte. Das Kind kann die Eltern erreichen, wenn es das unbedingt möchte. Also da entstand eben eine Debatte. Die einen haben gesagt, die lassen mir doch nicht vorschreiben, was sie meinem Kind für ein Handy kaufen. So. Also jetzt wird heftig diskutiert in manchen Schulen. Soll man nicht? Wollen wir das nicht? Ein schwieriges Thema. Und natürlich sagen auch manche Schulleiter oder auch Lehrer, ja, Moment mal, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Die haben auch recht, so schlimm ist das nicht, wenn so ein Kind ein Smartphone hat und macht es aus und steckt es in die Tasche, ist ja alles gut.
Wenn.
Wenn.
Eben. Wenn. Das ist es nämlich. Weil im Grunde genommen sind die ja wirklich, die sind ja dauernd unter Strom. Also wenn die halt auch in der Schule nicht abschalten und auch gar nicht mehr abschalten können innerlich, weil die einfach die ganze Zeit nur ihre Gedanken darum kreisen haben, was da jetzt gerade passiert oder wer ihnen vielleicht doch irgendwas mitteilen möchte oder keine Ahnung. Also
ja, da haben Sie jetzt was Gutes gesagt, der Dauerstrom. Aber das ist ja was nicht nur unsere Kinder belastet, sondern uns Erwachsene auch. Wir sind ja nur noch am Stromen. Ja, unser Hirn ist immer ständigen Arbeitsmodus. Und wenn wir gerade mal Zeit hätten, nichts zu tun, dann gucken wir in die Glotze, spielen irgendwelche Spiele oder kommunizieren mit dem Handy, das strengt das Hirn an, unser Hirn schaltet immer ab. Und ich glaube, für uns Erwachsene ist das genauso schlimm wie für Kinder.
Ja, nur wir bilden uns ja ein, wir könnten das noch eher aushalten und sind schon ausgereifter und stärker.
Klar, das mag auch sein, dass wir anders damit umgehen können. Ich habe vor kurzem mal ein Buch gelesen, man soll mal versuchen, sich irgendwo hinzusetzen und nichts zu denken, gar nichts denken. Das ist verdammt schwer. Und die Kinder sind halt so dermaßen an diese Handys gewöhnt damit zu kommunizieren, dass das echt eine Katastrophe ist, wenn die das abgeben müssen. Das ist eine absolute Katastrophe für die. Das ist eigentlich ganz tragisch. Und wenn man mal guckt, wie so kommuniziert wird, ja, am meisten eigentlich inzwischen über WhatsApp. Facebook verliert bei Kindern und Jugendlichen an Wichtigkeit. So seit einem halben, dreiviertel Jahr. Die Kinder sind schon in Facebook drin, logisch, aber kommuniziert wird über WhatsApp.
Gibt es eigentlich für Facebook eine Altersuntergrenze, ab wo man theoretisch sich da erst anmelden darf?
Ja, Facebook schreibt, wenn ich das richtig weiß, schreibt 13 Jahre vor. Aber das spielt ja keine Rolle, weil man sich ja älter machen kann. Also das ist ein Papiertiger letztendlich. Mhm. Die Eltern können dann hergehen und sagen, hallo, mein Kind ist 12 und soll da noch nicht. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, auch was das Kommunizieren angeht, Facebook, WhatsApp. Ich meine, Eltern sollten sich da nicht verschließen. Die Kommuniziererei über Facebook, ja, das Facebook muss man einstellen, muss man lernen, da gibt es Hilfe im Internet. Eine tolle Seite, www.clicksafe.de. Da kann man zum Beispiel Handbücher für Facebook runterladen. Wie stelle ich Facebook richtig ein? In Facebook gibt es Privatsphäre-Einstellungen, das ist sehr wichtig. Also ich entscheide, wer nimmt mit mir Kontakt auf, mit wem kommuniziere ich, wer kann meine Bilder anschauen. Natürlich darf man nicht vergessen, alle Bilder, die man reintut, gehören Facebook. Klar, damit ist man einverstanden, wenn man sich dort anmeldet. Also muss ich wieder überlegen, was tue ich da überhaupt rein. Die Kommunikation über WhatsApp läuft zwangsweise so, dass man die Menschen grundsätzlich kennt, mit denen man schreibt, weil man die Handynummer von dem hat. Was ein bisschen schwierig wird, ist, wenn Gruppen eröffnet werden. Man kann eine Gruppe eröffnen und einfach irgendwelche Leute, die man in der Adressliste hat, da reinschmeißen in diese Gruppe.
In WhatsApp auch?
In WhatsApp.
Ich wollte mich gerade fragen, ist nicht WhatsApp einfach eher immer nur so 1:1 Kommunikation?
Nee. Nicht? Okay. Und in diese Gruppen, wie gesagt, da können Leute reingeschmissen werden, die da gar nicht rein wollen. Man kann dann wieder raus. Aber das ist jetzt so der Moment, wo sich die Nummer verbreiten kann, weil alle in der Gruppe zunächst mal die Nummer sehen. Da ist dann kein Name dabei, wenn man diese Person nicht kennt und nicht in der Adressliste hat vom Telefon. Aber die Nummer kann sich verbreiten. Das ist jetzt aber nicht das Schwierigste an WhatsApp. Für mich ist das Schwierigste an WhatsApp, was werden da für Bilder verschickt? Was werden für Filme verschickt? Und die sind teilweise wahnsinnig lustig, witzig, und teilweise sind die übelst gewalttätig und es wird viel Pornografie verbreitet. Mhm. Und wenn das jetzt Erwachsene untereinander machen, die müssen selber entscheiden, was sie tun, aber diese Pornofilme oder Gewaltfilme kommen natürlich auch bei Kindern an. Da sprechen die Kinder nicht so gerne drüber. Heute war ich in der Schule in der 6. Klasse, da haben sich zwei Mädels getraut und gesagt, ja, uns sind schon Pornofilme geschickt worden, den Straftaten, Verbreiten von Pornografie. Und wenn ein Kind, also 13 Jahre oder jünger, einen Film geschickt bekommt, in dem Pornografie zu sehen ist, dann heißt die Straftat sexueller Missbrauch eines Kindes. Eine ganz kritische Geschichte. Ja, es kommt, schwappt gerade wieder rüber aus Amerika. Das ist ein Begriff, der heißt Sexting. Das ist eine Mischung aus Sex und Texting. Und da geht es jetzt letztendlich darum, dass man Bilder, Filme von sich selber macht und oft machen das Mädchen und die Mädchen geben dann einen Film von sich ihrem Angebeteten weiter. Ich drücke mir jetzt mal so aus. Um dem zu signalisieren, du kannst bei mir landen. Ja, was macht er natürlich? Schickt es weiter und diese WhatsApp-Filme sind rasend schnell verbreitet. Meistens sind diese Jungs oder auch Mädels kriegen das teilweise auch von Jungs. Meistens machen die das ja, weil sie bisher noch nicht gelandet sind. Die haben dann Vertrauen und das Vertrauen wird missbraucht und dann verbreitet sich das. Muss dann natürlich ermittelt werden von Kollegen der Kriminalpolizei. Auch an das Mädchen oder den Jungen, die den ersten Film verschickt hat, weil die hat Pornografie verbreitet unter Umständen. Und alle anderen, die das weitergeschickt haben, tun das auch. Also wenn man solche Filme bekommt und oft sagen die Mädchen, wow, eklig, bitte nicht nur jemand anders schicken. Die werden... Meistens werden sie weitergeschickt an die Freundinnen und voll der Eifel, guckt er das mal an, ist ja eklig. Ja, was haben wir dann? Erstens wird es weiter verbreitet, die Straftat wird begangen und noch viel schlimmer ist, das nächste Mädchen muss es auch anschauen.
Haben die denn das Unrechtsbewusstsein? Wissen die das, dass das im Grunde genommen eine Straftat ist?
Nee, das glaube ich nicht, dass sie das wissen.
Und ist es denn auch sexueller Missbrauch von Kindern, wenn das, sage ich mal, halt 12-Jährige an 12-Jährige schicken?
Ja, 12-Jährige sind nicht zu bestrafen. Hm. Aber die Pornografie wird verbreitet, klar.
Ab wo würde denn eine Konsequenz greifen können? Ab welchem Alter?
Ab 14.
Okay.
Also wenn ein 12-Jähriger einem 12-Jährigen was schickt, dann kann man eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft schreiben. Aber noch keine Anzeige in dem Sinne. Ein strafunmündiges Kind. Hm. Wie gesagt, das größte Problem für mich ist aber jetzt nicht, dass da eine Straftat begangen wird, sondern dass noch mehr Kinder das eben sehen. Die Straftat wird auch begangen. Jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe in der Prävention, den Kindern das zu sagen. Du, es ist nicht nur ein ekliger Film, den du da weiterschickst, sondern du begehst eigentlich auch eine Straftat. Und was kann das für Konsequenzen haben? Wenn wir in Richtung Führungszeugnis gehen, Bewerbung in der Firma und, und. Also das ist dann die Aufklärung bei Kindern, die, sage ich mal, ab der 8. Klasse aufwärts sind. Das ist da wieder unsere Aufgabe.
Mhm. Das sind ja noch ganz andere Themenbereiche, die sich da auftun. Und jetzt kriegen wir dann vielleicht mal zur Verdauung noch ein bisschen Musik. Herzlich willkommen zurück bei der Plattform auf Radio Free FM. Wir haben den Markus Kreski heute hier, der uns schon ganz viele interessante, teilweise auch recht bestürzende Sachen aus seinem Alltag in der polizeilichen Prävention, speziell im Bereich mit Jugendlichen, erzählt hat. Thema Spiele hatten wir, jetzt hatten wir gerade das Thema Dauerberieselung, Dauernachrichten durch WhatsApp und Co. Oder halt auch, was mir wirklich immer einfällt, ist, also ich bin immer noch, sage ich mal, halt sehr gewahr von dieser Geschichte mit Facebook und diesen Mobbing-Attacken, die es da ja so immer wieder mal gab. Wenn Sie in die Schulen gehen, können Sie den Kindern Rüstwerk an die Hand geben oder Hinweise und Tipps, wie die sich in solchen Fällen von Mobbing und von was auch immer für Übergriffen, zum Beispiel in Facebook oder ähnlichem, dass die sich da irgendwie ein bisschen fitter machen und ein bisschen mehr soziale Kompetenz und auch Selbstbewusstsein oder Zivilcourage sich erarbeiten?
Also die ganze Geschichte funktioniert ja nur, wenn Eltern, Schule und wir, sage ich einfach mal, Fachleute wie Polizisten oder eine Fachfrau wie die Zahnfee, bei der ganz Kleinen, wenn man zusammenarbeitet, wenn das zusammenwirkt. Wir Menschen brauchen immer Spezialisten. Die Zahnfee ist eine davon. Und ja, jetzt ist natürlich wichtig, und das ist die Botschaft an die Eltern, ein Kind muss nach Hause kommen können und den Eltern erzählen können, was passiert ist. Ohne dass die Eltern sagen, ich habe dir gleich gesagt, du sollst nicht da in das WhatsApp oder in das Facebook da. Dann muss man ein Kind ernst nehmen und sagen, du, was ist jetzt da passiert, komm da gemeinsam raus. Und jetzt kommt die Polizei dazu. Wir ermutigen Kinder dazu, zu sagen, jawohl, mir ist was passiert. Ich gehe zu meinen Eltern, ich gehe zur Polizei, ich erzähle davon und da suche ich Hilfe. Oder ich gehe zum Lehrer und suche da Hilfe. Es gibt Vertrauenslehrer, die Klassenlehrer als Ansprechpartner. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Also den Kindern glauben. Im Bereich Zivilcourage sagen wir, guck nicht weg, schau hin. Geh auch mal zu diesem Opfer von egal welcher Gewalt und sag, du, kann ich dir irgendwie helfen? Gemeinsam erreicht man oft mehr. Opfer von Gewalt trauen sich nicht, was zu sagen. Die schämen sich dafür, dass sie Opfer geworden sind. Also brauchen sie vielleicht jemand anders, der unter die Arme greift. Die Kinder, versuchen wir Tipps zu geben, die müssen sich im Unterricht das erstmal selber erarbeiten. Klar, der Lerneffekt ist größer, wenn man sich selber arbeitet. Ich habe vorher schon eine Seite genannt, www.clicksafe.de. Einfache Tipps wie, die Eltern sollen einen Virenschutz auf dem Computer haben. Der Virenschutz gehört nicht nur auf dem Computer, der gehört auch auf Smartphone. Natürlich. Lest dir alles durch, was du so anklickst. Pass auf Abzocke auf. Deck deine Kamera ab, damit keine Hacker in dein Zimmer schauen können. Es gibt ganz, ganz viele Tipps, die sich da im Unterricht ergeben, die erarbeitet werden und die man die Kinder mitgeben.
Sehr schön. Ja, mit diesem Schlusswort, dass da halt doch viel zu machen ist, bedanke ich mich bei Markus Greski. Hier war die Plattform. Mein Name ist Anja Schulz und das war's für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.